Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn es darum geht, in den Himmel zu kommen, ich glaube, dann sind wir alle, die wir hier sitzen oder im Livestream zuhören, gerne dabei. Denn der Himmel, die Ewigkeit bei Gott, unser Fernziel als Gläubige, darauf warten wir ja mit Sehnsucht, mit großer Freude. Für diesen Tag, wenn wir im Himmel ankommen, möchte Gott uns allerdings nicht unvorbereitet lassen. Und deshalb nützt er diese Tage, die wir hier noch auf dieser Erde sind, um uns quasi passend zu machen für den Himmel, vorzubereiten auf die Begegnung mit ihm. Und Gott in seiner Macht, er hat natürlich viele Möglichkeiten, das zu tun, uns heiliger zu machen, uns ihm wohlgefälliger zu machen. Und einer dieser Vorbereitungsmethoden, von einer dieser Methoden berichtet uns Petrus. Heute Morgen in unserem Bibeltext aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. Da lesen wir: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt in den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Vielleicht habt ihr euch beim Zuhören dieses Textes kurz gefragt: Moment, was hat denn das mit Vorbereitung auf den Himmel zu tun? Vielleicht hättet ihr einen anderen Text erwartet an dieser Stelle, aber ihr habt das Thema ja schon gehört, es eben genau in diese Richtung geht, was Petrus heute Morgen anspricht. Leiden heißt vorbereitet sein für den Himmel. Und damit kehren wir nochmal zu dem ganz großen Hauptthema des ersten Petrusbriefes zurück, das ja in jedem Kapitel immer wieder an einer Stelle anspricht. Insgesamt 21 Mal verweist er auf dieses Thema Leiden in diesem Brief. Und dieses Mal legt er den Schwerpunkt darauf, den Gläubigen die richtige Sichtweise zu geben, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wenn ihnen Leid um Christi willen begegnet. Und dazu schauen wir uns vier Punkte an, die Petrus den Gläubigen ans Herz legt. Er sagt erstens: Erwarte Leiden. Erwarte sie. Zweitens: Juble in Leiden. Drittens, schätze Leiden richtig ein. Und das vierte Wichtige ist, übergib deine Leiden Gott. Starten wir mit dem ersten Punkt: Erwarte Leiden. Wir wissen nicht ganz genau, wann der erste Petrusbrief geschrieben wurde, und daher ist auch unklar, ob wir uns hier schon mitten in der Christenverfolgung von Nero befinden oder ob es noch kurz davor war. Auf jeden Fall war die Luft für die Gläubigen sehr, sehr dünn geworden. Und gewissermaßen scheinen die Gläubigen, an die der Brief gerichtet war, doch ein wenig überrascht zu sein über diesen harten Gegenwind, der ihnen ins Gesicht schlug. Mit solcher hasserfüllten Verfolgung hatten sie wohl nicht gerechnet. Und es sorgte für Verwirrung, für Verunsicherung bei diesen Gläubigen. Vielleicht hatten sie auch erwartet, dass wenn sie unter dem Segen Gottes stehen, dass Gott ihnen die Leiden ersparen würde. Wie auch immer sie es erwarteten, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall erfüllte sich an dieser Stelle das, was Jesus ja schon zu seinen Jüngern gesagt hatte, als er noch bei ihnen war. Johannes 15, Vers 18 lesen wir: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ähnliche Worte finden wir auch bei Johannes. 1. Johannes 3, Vers 13: Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Dieser Hass der Welt gegen Jesus Nachfolger ist aus Gottes Sicht der Normalzustand. So beschreibt es eben auch Petrus hier in Vers 12 ganz am Anfang. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Seid nicht überrascht, als widerfahre euch etwas Fremdartiges. Und ich glaube, dieses Phänomen der Briefempfänger, Leiden als befremdlich einzustufen, ist auch uns nicht unbekannt. Auch wir lieben es nicht, Leiden zu erwarten, uns da hinein zu sehnen. Ganz egal, wie fromm oder heilig wir sind, wir wünschen sie uns nicht. Es erscheint manchmal vielleicht eher befremdlich, unpassend für unser Leben. Vielleicht liegt es auch manchmal daran, dass wir so denken, weil in uns irgendwie eine falsche Vorstellung auch über Gott, über sein Wesen in uns schlummert. Vielleicht sogar, dass wir denken, wir Gläubige hätten ein Recht auf Wohlstand, auf Freiheit, auf Gesundheit, auf Frieden. Es gibt nicht wenige, auch gerade Fernsehprediger oder andere, die das immer wieder verkündigen, Tag aus, Tag ein. Könnt ihr es in TV, in Radio hören, diese Botschaften der sogenannten Wohlstandsprediger? Sie sind sehr verbreitet, sehr beliebt. Aber das Problem dabei ist, ihre Botschaft ist leider verzerrt. Sie verkündigen nicht die ganze Wahrheit. Und ich glaube, deshalb ist es auch gut, wenn wir uns davon eher zurückhalten. Egal wie gut sie sich oft anfühlen, diese Sendungen, wie schön ihre Worte klingen, es stimmt einfach nicht zu sagen, wenn wir nur genug glauben, wenn wir nur genug vertrauen, dann wird es uns gut gehen. Dann werden wir gesund sein. Wir können alles haben, alles machen, was wir wollen. Genau das ist eben eine verdrehte Botschaft, die der Bibel fremd ist. Zumindest Jesus hat etwas ganz anderes verkündigt. Genauso die Apostel in ihren Briefen. Jesus war sogar so ehrlich, er hat den Jüngern von Anfang an immer wieder gesagt, die Nachfolge ist kein Zuckerschlecken. Es ist nichts Leichtes. Wenn ihr euch auf mich einlässt, dann wird es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen geben. Matthäus 10, Vers 38 zum Beispiel ist hier eine ganz deutliche Stelle. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Ähnliches lesen wir in Lukas 9, Vers 62, wo Jesus auch einen, der zu ihm kommt, ganz klar mit dem konfrontieren muss, was in der Nachfolge wirklich zählt. Er sagt zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und immer wieder lesen wir das auch bei den Aposteln, bei Paulus und auch bei Petrus in unserem Text heute Morgen, wenn er eben sagt, dass die Leiden um Christi willen als eine ganz normale christliche Erfahrung angenommen werden sollte. Wir können eben nicht damit rechnen, dass die Welt uns besser behandelt, als sie unseren Herrn, unseren Meister behandelt haben. Und wenn wir genau hinschauen in unsere Gesellschaft, in das, was uns begegnet tagtäglich, dann entspricht es doch auch dem, was uns heute begegnet. John MacArthur schreibt an dieser Stelle: Christen, die ihre Stimme gegen die Sünden der Gesellschaft erheben und für die Ausschließlichkeit des Evangeliums eintreten, sie sehen sich einer wachsenden Feindseligkeit gegenüber. Gerade wenn wir an das Thema Homosexualität, Gender Mainstreaming denken und andere Themen, auch Abtreibung. Um die gegenwärtige Feindseligkeit sowie auch die zukünftige zu ertragen, sagt er dann weiter, müssen Gläubige die Belehrungen dieses Abschnitts aus 1. Petrus 4 über das Durchstehen schwerer Prüfungen unbedingt beachten. Und dann zählt er eben diese vier Punkte auf, die auch uns durch die Predigt leiten. Er sagt, diese Verse sagen den Gläubigen, sie sollen Leiden erwarten, sie sollen sich in ihnen freuen, sie sollen Leiden richtig einschätzen und die Leiden schließlich Gott anvertrauen. Ein ähnlich passendes Zitat hatte ich auch von William MacDonald gelesen. Er sagt, wir Gläubige müssen uns im Klaren sein. Satan verschwendet seine Munition nicht auf Namenschristen. Er zielt mit seinen Kanonen auf diejenigen, die die Pforten der Hölle erstürmen. Wir werden diesen Gegenwind erst dann spüren, wenn wir uns ganz klar zu Christus bekennen. Und die Frage, die sich hier stellt, lautet eben, gehören wir zu denen, die Gottes Wort hochheben, die dazu stehen, nicht in einem falschen Eifer, den Jesus nicht gemeint hat, sondern in einer aufrichtigen, liebevollen Art und Weise zu den Wahrheiten der Bibel zu stehen. Ich glaube, wir sind hier aufgefordert, diese Worte des Petrus hier sehr ernst zu nehmen und neu zu schauen, was es auch für uns bedeutet, dass Leiden ganz selbstverständlich zu unserem Leben dazugehören. Lasst euch nicht befremden, sagt er hier, als widerführe euch etwas Fremdes, etwas Fremdartiges. Wenn wir weiterlesen, merken wir, das ist noch nicht alles. Es kommt noch besser. Petrus sagt nicht nur, wir sollen die Leiden erwarten quasi, sondern er fordert uns sogar zu etwas fast Unglaublichem auf und sagt in Versen 13 und 14, juble in den Leiden, freue dich darüber. Petrus sagt, preist euch glücklich, wenn ihr um Jesu Willen leiden dürft. Macht bitte Luftsprünge, weil ihr in diese Ehre hineinkommen dürft, dass die Welt euch hasst, wie sie mich auch gehasst hat. Das sind krasse Worte. Aber genau diese Seligpreisung lesen wir hier, Vers 13 und 14. Und er bringt auch gleich eine Begründung mit für diese Freude in Leiden. Ganz am Anfang von Vers 13 sagt er, in dem Maß oder gemäß dem, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. In dem Maß, mit diesen Worten bringt er zum Ausdruck, dass die ewige Belohnung der Gläubigen in einem Verhältnis zu unserem irdischen Leben und Leiden steht. Das heißt, unser Leiden hier unten wird nicht vergebens sein, sondern wird Belohnung finden im Himmel, in der Ewigkeit. Und genau deshalb können und sollen wir Christen auch im Leiden jubeln, uns freuen. Warum? Weil wir eben wissen, wie es Paulus mal in Römer 8, Vers 18 formuliert, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das bedeutet, Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, wird unvorstellbar viel größer und wertvoller sein und schöner sein, als alle Leiden auf dieser Erde es jemals wettmachen könnten. Es fällt nicht ins Gewicht, sagt Petrus, was wir hier für unseren Herrn zu leiden haben, angesichts der Herrlichkeit, die dort auf uns wartet. Auch unser Herr Jesus sprach von diesem Zusammenhang zwischen Leiden auf dieser Erde und Belohnung im Himmel. In Lukas 6 zum Beispiel, Verse 22 und 23 lesen wir: Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn wisst wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Auch hier ist wieder von einer Seligpreisung, von einem Jubelsprung, Luftsprung die Rede im Zusammenhang mit Leiden. Warum? Eben weil unser Leiden auf Erden im Himmel Lohn findet. Darüber sollen wir uns freuen, nicht über die Leiden. Geklärt werden müsste hier vielleicht noch, was es mit diesen Leiden für Christus auf sich hat. Was genau meint Petrus hier an dieser Stelle, wenn es heißt, wir haben Anteil oder wir sollen Anteil haben an den Leiden des Christus? Müssen wir die Leiden des Herrn Jesus jetzt noch irgendwie zur Vollendung bringen? Oder müssen wir doch noch irgendwie was mitwirken in unserer Errettung? Das ist hier sicher nicht gemeint. Worum es hier geht, ist Folgendes: Verfolgung und Leiden, wenn diese uns begegnen, dann stellen wir uns in die Fußstapfen des Herrn Jesus. Wir folgen damit seinem Vorbild. Pfarrer Heiko Grimmer aus dem Schwäbischen, er schreibt dazu Folgendes über die heilsame Wirkung des Leidens auf unser Leben. Er sagt: Wir werden durch die Feuerprobe der Leiden gereinigt. Auch Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das heißt, die Gemeinschaft mit dem Vater wurde immer klarer sichtbar, bis hin zum Kreuz, wo er sagt: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Auch bei uns stirbt auf Leidenswegen das Fleisch. Das ist beglückende Erfahrung. Leiden als Wegschneiden der wilden Triebe am Weinstock zu sehen. Leiden als Meißelschläge, mit denen ein Bildhauer die Statue immer deutlicher und schöner darstellt. Deshalb sollen wir sogar dankbar sein für das Leiden und uns darin freuen. Die Erfahrung der leidenden Gemeinde aller Zeiten zeigt: Im Leiden komme ich Jesus immer näher. Im Leiden komme ich Jesus immer näher und er mir. Leiden und Verfolgung bringt uns also in die enge Beziehung, in die enge Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus hinein. Damit dreht Petrus hier den Spieß um zu unserer oft menschlichen Vorstellung und sagt: Es ist kein Schaden, sondern ein Privileg, wenn wir um Jesu willen leiden dürfen. Er sagt: Stell dir mal vor, wir dürfen leiden, wie es auch Jesus getan hat. Wie bevorzugt sind wir doch als Kinder Gottes. Rein menschlich ein völlig verrückter Gedanke. Aber aus Gottes Sicht genau das, worauf es ankommt. Und ich glaube, für uns in verfolgungsfreien Ländern, wo wir ja wohnen, ist dieser Gedanke äußerst fremd, eher schwer nachzuvollziehen oftmals. Aber wenn uns Geschwister aus anderen Ländern berichten, die ja täglich Verfolgung, Leiden, Verspottung ausgesetzt sind, dann bestätigen sie das in überraschender Deutlichkeit, was Petrus hier schreibt. Zum Beispiel las ich von Deborah aus Nigeria in Open Doors Folgendes. Sie sagt: Jedes Mal, wenn ich den Tätern Vergebung zuspreche, spüre ich Gottes Frieden. Die ganze Tragweite dieser Aussage wird erst deutlich, wenn man die erschütternde Geschichte von Deborah Shettima kennt. Die Christin lebt in Nordost-Nigeria, im Gründungsort von Boko Haram. Als junge Anhänger der Miliz im April 2012 schwer bewaffnet das Grundstück von ihrer Familie stürmten, erschossen sie zunächst ihren Mann und entführten die beiden Töchter Tabitha 7 und Sarah 9. 3 Monate später kamen sie zurück und erschossen den 20-jährigen Sohn. Deborah betet nun um ein Lebenszeichen von den beiden Töchtern, damit sie endlich wieder lächeln könnte. Doch eines steht für die ehemalige Muslimin außer Frage. Gott liebt mich und er sorgt für mich. Darum lobe ich ihn auch in dieser schlimmen Lage. Solche Zeugnisse können wir vielfach nachlesen. In Open Doors, in Stimme der Märtyrer, ihr habt eure Quellen. Es sind oft bewegende Zeugnisse, sehr bewegende Zeugnisse, wo Menschen um Jesu willen alles verlieren, wo sie hinausgetrieben werden, verschleppt werden, gedemütigt werden und doch nicht aufgeben. Fest an ihrem Gott halten. Ihr Lebensstil unterstreicht in dieser Situation genau die Echtheit ihres Glaubens. Jemand sagte mal, wo sonst sollte sich der Glaube bewähren, wenn nicht im Leid? Wenn nicht im Leid. Denn in der Bereitschaft zu leiden, stellen wir unsere Treue zu Jesus in ganz besonderer Weise unter Beweis. Wir sind echt, weil wir leiden. Für uns heißt es nun konkret, es ist allein meine Entscheidung, Ja zu sagen zu dem, was Gott mit mir vorhat. Ja zu sagen, ja, ich will heute damit anfangen, in allem Leiden, in allen Schwierigkeiten, die Gott mir auferlegt, ihm Danke zu sagen, mich seinem Willen unterzuordnen. Denn dann werde ich mich ja noch viel mehr freuen können, wenn ich ihm in der Herrlichkeit begegne. Unsere Leiden hier in Schweiz, Frankreich, Deutschland, sie sehen sicher oft ganz anders aus als die von den verfolgten Christen weltweit. Die Leiden sind nicht so existenziell. Aber dennoch gilt das Prinzip auch bei uns, wenn Gottes Freude aus der Herrlichkeit uns erfüllt, dann werde ich auch mit den kleineren Leiden, sage ich jetzt mal, die uns hier begegnen, anders umgehen können. Wenn eben unser Kollege am Arbeitsplatz, dem ich das Evangelium verkündige, mich immer wieder piesackt, mich irgendwie schlecht macht, vielleicht auch vor den anderen, dann weiß ich, ich habe eine größere Freude. Oder weil ich so altbacken bin und immer noch an die Schöpfung glaube, obwohl doch schon lange die Evolution bewiesen ist, in Anführungszeichen. Oder weil ich Abtreibung eben nicht als Menschenrecht ansehe, sondern als Mord erkläre, dann ecke ich sehr an heute. Das kommt nicht mehr gut an. Auch da gilt es, nichts soll meine Freude in Jesus trüben. Es liegt also an mir und dir, dass wir diese Freude in Jesus erhalten, egal welcher Gegenwind uns entgegenkommt. Nun fährt Petrus weiter und sagt, ganz wichtig bei diesem Thema ist, wir sollten uns nur dann über Leiden freuen, wenn sie um Jesu willen sind. Es kommt auf die Art und Weise der Leiden also ganz wesentlich an. In Vers 15 lesen wir, damit kommen wir zu unserem dritten Punkt, schätze Leiden richtig ein. Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge einmischt. Der Vers hier macht deutlich, nicht jedes Leiden verherrlicht unseren Herrn. Wenn wir sündigen, wenn wir gesetzlos handeln, und das hat er auch schon mehrfach gesagt, dann ist es offensichtlich kein Leiden um der Gerechtigkeit willen. Und es leuchtet uns ja auch allen ein, dass wenn ein Gläubiger ein Mörder würde, wenn er ein Verbrecher ist, er kein Recht hat, sich über seine Strafe zu beklagen. Überraschender vielleicht an dieser Stelle ist der vierte Punkt, den Petrus in Vers 15 nennt, hinter Mörder, Dieb und Verbrecher. Wie bringt er das jetzt in Verbindung mit den anderen Sünden? Er spricht hier von, ihr sollt euch nicht einmischen in fremde Dinge. Ja, ist das nicht viel banaler, viel unwesentlicher, viel weniger schlimm als diese schlimmen Straftaten, von denen er vorher gesprochen hat? Beim Nachdenken über diese Frage ist mir wieder bewusst geworden, wie heilsam es ist, immer wieder Gottes Maßstab von Sünde vor Augen gestellt zu bekommen. Wir stufen Sünde ja gerne so ein bisschen ein, von ganz, ganz schlimm bis, so mittelmäßig und eher ein bisschen weniger schlimm. Wir tun es natürlich nicht offensichtlich, aber in unserem Inneren vielleicht schon manchmal. Und die ganz schlimmen Sünden, nein, die würden wir ja nie tun. Wir guten Christen. Wir würden niemand umbringen, ist ja klar. Wir machen doch sowas nicht. Aber komischerweise bewerten wir Dinge wie uns in andere Dinge einmischen, in fremde Angelegenheiten, vielleicht eher als etwas weniger Schlimmes, Harmloseres. Wir tun es fast ab, vielleicht im Sinne von, es macht doch jeder. Ist doch nicht so schlimm. Ein paar Macken haben wir doch alle, oder? Und ich glaube, Petrus möchte hier deutlich machen, deshalb stellt er das in diesem Zusammenhang von Mörder, Verbrecher und Dieb. Verharmlosen von Sünde passt nicht zu einem Nachfolger von Jesus. Auch das Einmischen in fremde Angelegenheiten ist genauso schlimm, wie wenn du jemand umgebracht hättest. Es geht nicht als Nachfolger Jesu. Wörtlich heißt es hier, sich in fremde Dinge einmischen, heißt jemand, der sich in Dinge einmischt, die nicht seiner Berufung entsprechen. Gemeint sind hier also irgendwelche Unruhestifter, Störenfriede, womöglich auch Besserwisser, Leute, die sich in Dinge einmischen, ihre Meinung anderen aufdrücken, auch da, wo sie eben nichts zu sagen haben, wo sie lieber schweigen sollten. Solche Leute geben dann zu allem, zu jedem ihrem Senf ab, posaunen das auch gerne noch in alle Welt hinaus und das ist heute leichter als je zuvor. Ich kann sofort ein YouTube-Video hochstellen oder irgendwie in meinem Blog etwas schreiben und erreiche unglaublich viele Leute mit meinen Ideen, mit meinen Gedanken, mit meinen Vermutungen, mit meinen Überlegungen, was auch immer mir durch den Kopf geht. Und ich glaube, mit solchen Leuten ist es oft sehr mühsam, zusammenzuleben. Die Bibel nennt auch dieses Verhalten nämlich Sünde. Und wir tun gut daran, unsere Finger aus Dingen zu lassen, die uns nichts angehen, die nicht unserer Berufung entsprechen. Wichtig ist hier jedoch zu beachten, dieses sich in fremde Dinge einmischen, sollten wir nicht verwechseln mit dem biblischen Prinzip der Ermahnung, der Ermutigung, der Tröstung. Das heißt, wir sind durchaus aufgefordert, Gemeindezucht zu üben, Geschwister liebevoll zu ermahnen, im Geist der Sanftmut auch mal auf Sünde hinzuweisen, Galater 6, Vers 1, aber in Dinge, die uns nichts angehen, von denen sollen wir uns fernhalten. Lasst uns da immer wieder drum beten, das eine vom anderen gut zu unterscheiden. Wo ist Ermahnung nötig? Und wo sollte ich lieber schweigen? Petrus hat uns also gezeigt, dass es zunächst falsche Gründe geben kann für unser Leiden. Aber in Vers 16 nennt er uns nun den viel besseren Grund, wofür Leiden sich lohnen. Er sagt, wenn aber jemand als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Petrus sagt hier, wenn ihr leidet, dann bitte nur als Jesus-Nachfolger, nur um seines Namens willen und nicht, weil wir anderen Leuten auf die Nerven gehen mit unserem Gerede, mit unseren Ideen, mit unserem Einmischen, nicht, weil wir irgendwie Dinge tun, die sowieso Gott verboten hat. Vielmehr soll gerade auch in unserem Leiden der Grundsatz durchleuchten, der sowieso unser ganzes Leben dominieren sollte. Gott soll geehrt werden. Das gilt sowieso erstmal für alle Bereiche des Lebens, aber hier im ganz Besonderen auch alle Leiden sollen zur Ehre und Verherrlichung Gottes sein. Ein beispielhafter Bericht aus der Praxis habe ich hier in einem Bibelkommentar noch gefunden. Dort schreibt der Autor aus Amerika und sagt, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem russischen Pastor, der unter dem sowjetischen Kommunismus große Leiden ertragen musste. Ich fragte ihn, ob er und seine Mitchristen jemals gegen diese Regierungsform rebelliert hatten. Er antwortete mir, nein, es war einzig und allein ihre Überzeugung, dass sie ausschließlich für das Evangelium Leiden und Verfolgung ertragen wollten. Und das Ergebnis war, die Gemeinde in Russland erstarkte enorm unter diesen Bedingungen. Und er als dieser Pastor, er fragte sich, wie es überhaupt möglich wäre, dass amerikanische Pastoren ein heiliges Volk ohne Leiden für das Evangelium haben konnten. Für diesen Mann, für diesen leidgeprüften Mann war es quasi unvorstellbar. Wie kann man ohne Leiden heiliger werden, vorbereitet werden für den Himmel? Wie soll das funktionieren? Und deshalb stellte er hier diese spannende Frage, wie soll es möglich sein, ohne die grandiose Schützenhilfe des Leiden ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Eine spannende Frage, weil es sich lohnt, weiter nachzudenken. Und auch Petrus führt diesen Gedanken hier quasi ein Stück weit weiter, Vers 17 und 18. Und er erklärt, dass genau deshalb um der Schützenhilfe der Leiden willen das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Das heißt, bei uns Gläubigen. Petrus hat es in Kapitel 2 schon gesagt, dass wir die lebendigen Steine sind, die zum Haus Gottes gebaut werden. Also spricht er hier von Gläubigen am Haus Gottes. Aber wie sollen wir das nun verstehen? Gericht am Haus Gottes? Sind wir als Gläubige nicht befreit vom Gericht Gottes, weil Jesus doch längst die Schuld bezahlt hat, die Strafe gesühnt hat? So wie es Römer 8, Vers 1 zum Beispiel sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Auch in Johannes 5, Vers 24 lesen wir deutliche Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also das sind glasklare Aussagen. Gläubige kommen nicht in das Endgericht Gottes. Alle anderen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, allerdings schon. Deshalb verkündigen wir ja das Evangelium. Deshalb muss die Botschaft raus zu den Menschen, damit sie umkehren können und nicht am Ende ihrer Tage, wie es in Hebräer 12 mal heißt, vor dem Richterstuhl Gottes stehen müssen und merken, ja, ich habe diese Gnade Gottes gar nicht angenommen. Am Ende vor Gott wird nämlich nicht zählen, wie religiös wir gelebt haben. Da zählt nicht, wie viele gute Werke wir getan haben, in welcher Kirche wir engagiert waren, wie fromm wir gelebt haben, wie viel unser Engagement für eine bessere Welt ausgemacht hatte. Nein, am Ende zählt vor allem nur der Glaube an Jesus Christus als Heiland, als Retter meiner Seele. Das bewahrt uns letztlich auch vor dem Endgericht. Und das ist die eine Seite. Damit ist die Frage nach der Textbedeutung aber noch nicht geklärt. Warum schreibt Petrus hier auch vom Gericht? Wie soll das Gericht am Haus Gottes beginnen, wenn wir gar nicht ins Gericht kommen? Ich glaube, an dieser Stelle hilft es uns, wenn wir die Bedeutung des Wortes Gericht näher betrachten. Das griechische Wort für Gericht hat wohl auch zwei Bedeutungen. Einerseits kann es mit Urteil übersetzt werden. Dann ist damit die gewöhnliche Urteilsverkündigung gemeint, wie wir sie aus Gerichtssälen kennen, wo es um die Bestrafung für ein Vergehen geht. Andererseits kann es aber auch als Prozess verstanden werden, als Prozess eines Richters, der Dinge voneinander trennt. Und das ist ja auch die ganz alltägliche Aufgabe eines Richters, dass er lange bevor er ein Urteil fällt, erstmal die ganzen Fakten sammeln muss, damit beschäftigt ist, das Wahre vom Falschen zu trennen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, um zu einem klaren Urteil zu kommen. Und auf den Text übertragen bedeutet das die Trennung zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden beginnt eben nicht erst in der Ewigkeit, sondern heute schon. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier am Haus Gottes, in seiner Gemeinde. Dort wird die Spreu vom Weizen getrennt. Mit Gericht hier in Vers 17 könnte man vielleicht also vielmehr ein Zurichten für die Ewigkeit verstehen, ein Recht machen, ein Zurechtbringen Gottes an unser unheiliges Leben. Und dazu muss Jesus gerade bei seinen Kindern alles Böse, alles Schlechte, alles Gemeine in der Feuerprobe reinigen und heiligen. Da beginnt das Gericht Gottes schon heute. Vielleicht erinnern wir uns an 1. Petrus 1, wo wir auch schon mal ganz ähnliche Gedanken gelesen hatten. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Nur ein paar Seiten zurückblättern. Da heißt es in Kapitel 1, deshalb werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, zum Lob und Ehre und Herrlichkeit Gottes beiträgt. Auch hier lesen wir genau von dieser Feuerprobe, schon heute in diesem Leben. Es ist quasi das Liebesgericht Gottes an uns Christen. Vielleicht können wir es so am besten fassen, das Liebesgericht Gottes an uns, wenn er am Haus Gottes beginnt und wenn er durch Leiden uns zubereiten möchte für die Ewigkeit. Ähnliches sagt uns auch der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, Vers 6. Wir kennen diesen Vers. Wen der Herr liebt, was macht er mit dem? Den, unglaublich, für unsere Zeit heute, den züchtigt er, den erzieht er, den formt er, den macht er sich zurecht, wie er am besten brauchbar ist für sein Reich, für ihn. Das ist ein eher ungemütlicher, aber doch wichtiger Gedanke in diesem Zusammenhang. Auch dieser Zusammenhang mit Gottes Liebe finde ich hier ganz wichtig. Denn wir sehen hier, Gottes Liebe, sie zeigt sich nicht nur im äußeren und inneren Segen, den wir alle gerne haben. Wohlstand, Frieden, Freude, all das, was Gott uns in unseren Ländern ja aktuell noch schenkt, das dürfen wir genießen und ist was ganz Besonderes. Aber der Bibeltext macht auch deutlich, Gottes Liebe zeigt sich auch darin, dass er uns in Leiden führt und durch Leiden hindurchführt und durch diese Leiden eben vorbereitet für die Begegnung mit ihm. Wenn wir diesen Gedanken verstanden und verinnerlicht haben, dann werden wir immer mehr dahin kommen, Leiden gottgemäß einzuschätzen, richtig einzuschätzen. Mit einem letzten Gedanken zum Umgang mit Leiden schließt Petrus nun dieses vierte Kapitel hier ab. Und er sagt in Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ich habe den letzten Punkt genannt, der nur noch ganz kurz sein wird. Übergib deine Leiden Gott. Was für ein tröstlicher Gedanke am Schluss. Übergib deine Leiden Gott. Es klingt fast wie ein Fazit über all seine Ausführungen über das Thema Leiden, seinem ganzen Brief bisher. Denn wenn es stimmt, dass Gott Leiden benutzt, um uns zu prüfen, um uns zu reinigen, uns für den Himmel vorzubereiten, was sollen wir dann tun? Petrus sagt, dann vertrau deine Seele der treuen Fürsorge Gottes an. Gib dich ganz in seine Nähe. Übergib dein Leben seinen zarten Armen. Vertrau ihm in allem. Wir haben es vorher schon gehört, Joachim hat es uns gelesen aus Psalm 31, ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Überhaupt viele Psalmen zeigen uns einen sehr, sehr wichtigen, richtigen Umgang mit dem Thema Leiden. Wie sollen wir ihm begegnen? Wie sollen wir damit umgehen? David war ja auch so einer, der oft in Leiden war, manchmal selbstverschuldet, aber oftmals auch nicht selbstverschuldet. Und wenn wir dann die Psalmen aufschlagen und immer wieder sehen, wie sie zunächst auch ihren Unmut, ihr Unverständnis Gott vor Gott bringen, wie sie ihm bekennen, dass sie vieles nicht verstehen, vieles nicht nachvollziehen können. Aber am Ende doch immer wieder dahin kommen, Herr, dennoch bleibe ich stets bei dir. Dennoch möchte ich dir vertrauen. Deshalb möchte ich da nur noch mit ein, zwei Versen abschließen, weil es so schön ist, von ihnen auch zu lernen, diesen Psalmschreibern, wie sie mit dem Thema Leiden umgehen. Psalm 31, Vers 1 heißt es, bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben. Denn du bist meine Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Diesem treuen Gott dürfen wir uns immer wieder anbefehlen. Auch in allen Leiden, in allen Schwierigkeiten, in allem, was uns begegnet. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus, das macht uns so unendlich froh, dass du der bist, in allen Lebenslagen und Phasen unser Leben, unser Leiden überblickt. Dir entgeht nichts. Du weißt, was wir empfinden und fühlen, wo wir zu leiden haben, äußerlich und innerlich. Und ja, wir sind so froh, dass wir das alles immer wieder dir sagen dürfen, dir bringen dürfen, dass wir von dir auch lernen dürfen, all die Nöte, die uns begegnen, richtig einzuschätzen, richtig einzuordnen aus deiner Perspektive, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir immer wieder deine Sicht der Dinge einnehmen, dass wir uns nicht wehren gegen diesen Gedanken, Leiden sind zu etwas Gutem. Ich weiß, wie schwer dieser Gedanke ist, Herr Jesus. Hilf du immer wieder neu, dass wir uns in deine Hände begeben, uns dir nähern, nicht daran verzweifeln, an den schwierigen Lagen, sondern noch viel mehr um deinen Rat und deine Hilfe fragen. Uns dir anvertrauen, Herr Jesus, wie es auch viele Psalmisten schon vor uns und auch in der Geschichte viele andere vorgemacht haben. Lass uns an dich klammern, Herr Jesus, und bei dir Zuflucht suchen, weil du der bist, der uns nie und nimmer loslässt, bis wir dich einmal sehen dürfen. Danke für diese Hoffnung, für diese Freude, Herr Jesus, dass wir einmal auch Lohn dafür haben dürfen, ganz unverdient, weil er letztlich immer du es bist, der uns vorangeht und die Kraft gibt, jeden Tag neu weiterzugehen. Amen.